Wir beschäftigen uns mit Leitworten des Glaubens. Und auch unser heutiger Gottesdienst steht unter einem solchen Leitwort des Glaubens. Es heißt: vom Kreuz zur Herrlichkeit. Vom Kreuz zur Herrlichkeit. Und das war ein Leitwort der Gläubigen durch Jahrhunderte hindurch. Und es ist sehr wichtig, dass wir uns das bewahren zur Stärkung im Alltag, im Glauben auf Arbeit, im Glauben in der Schule, im Glauben beim Einkauf, überall im Leben. Dieses wichtige, tiefe, geistliche Wort: vom Kreuz zur Herrlichkeit. Und Bibelverse, die man damit direkt verbinden kann: Hebräer 12, Vers 1 und vor allem Vers 2. Hebräer 12, Vers 1 und vor allem Vers 2. Hier heißt es: darum auch wir Gläubigen, weil wir eine solche Wolke von Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes, also zur Rechten der Majestät, in die Herrlichkeit Gottes hinein, verherrlicht wurde und aus dieser Herrlichkeit heraus heute regiert und uns leitet durch den Heiligen Geist. Das Wort Kreuz, ihr merkt bei diesem Wort, es beginnt sehr in der Ernsthaftigkeit und führt in die völlige Verherrlichung und Freiheit und Schönheit und Herrlichkeit Gottes hinein. Und das Wort Kreuz selbst, Stauros, ein Hinrichtungspfahl, ja, gerät, an dem schrecklichste, qualvollste Todesstrafe der Antike vollstreckt wurde. Das ist die eine Seite. Für mich ist immer ganz wichtig, wenn ich an das denke im Glauben, wenn ich mich beschäftige mit der Heiligen Schrift, mit der Kreuzigung unseres Herrn Jesus Christus, dass ich mir in meinem Geist, in meinem Herzen, vor meinem inneren Auge bewusst mache, wie Jesus da für mich gelitten hat, wie er schon an mich gedacht hat in all dem, wie er an dich gedacht hat, während er gekreuzigt wurde, wie er voll Liebe das Urteil auf sich genommen hat, was ich eigentlich verdient habe, dass er dort war am Kreuz auf Golgatha, damit ich erlöst werden kann von meiner Sünde, von allen negativen Dingen meines Lebens und einmal eingehen kann in die Herrlichkeit Gottes, wo er jetzt schon zur Rechten ist und in Herrlichkeit regiert. Dieses Kreuz hatte drei Funktionen. Es war Mittel zur Hinrichtung, es war dann auch ein Pranger. Ein Pranger, das Wort kennen wir kaum noch heute im Deutschen. Man wurde zur Schau gestellt. Alle sollten es sehen. Man wurde blamiert vor aller Leute Augen. Das gab es auch in einfacheren Formen, wenn jemand nicht zum Tode verurteilt war. Man hat ihn irgendwo hingestellt, festgemacht an Ringen, ja. Dann haben die Leute, ich finde das auch immer so schlimm, wie Menschen reagieren, ja. Die haben dann mit Eiern geworfen und man hat praktisch den Menschen zur Schau gestellt. Man hat ihn blamiert vor den anderen. Man hat die Ehre von ihm und seiner Familie damit beschädigt. Das war eine Strafform. Und ihr könnt euch vorstellen, wie schlimm das auch für einen Menschen ist. Stellt euch vor, man ist jetzt in einer Stadt wie der unseren, die nicht so groß ist, wo einer den anderen noch irgendwie kennt, über zwei, drei Ecken. Und dann wird jemand verurteilt und dann steht da, das ist ein ganz schlimmer Mensch und so weiter. Und dann können alle, die vorbeikommen, können dann ausspucken über eine bestimmte Zeit. Das ist ein Pranger. Und das Kreuz hatte gleichzeitig zur Hinrichtung auch diese schlimme Aufgabe. Deswegen haben die auch so gelästert, wisst ihr, und haben gespottet und haben über ihn noch geschimpft, über den Herrn Jesus, als er gekreuzigt wurde. Und jetzt aber das ganz Große, in seiner großen Liebe hat er dabei an uns gedacht. Und alles das, wo wir Dinge tun, die nicht in Ordnung sind und man sich eigentlich für schämen müsste, Gott gibt uns Gnade, dass die Dinge im Blute Jesu bereinigt sind, geklärt werden, ohne dass wir bestraft werden dafür. Warum? Weil Jesus dafür am Kreuz auf Golgatha alle Schuld getragen hat, mit seinem Blut bezahlt hat. Er hat seine Ehre sich nehmen lassen, weil wir das in vielen Momenten verdient gehabt hätten, uns ehrlos verhalten haben. Wir haben gerade die Faschingszeit hinter uns, wie da manch ein Mensch sich wieder gegeben hat. Das ist eigentlich nur eine Schande. Ich bin am Abend von der Bibelstunde gekommen und gefahren oder vom Hauskreis. Und wenn dann die Menschen so voll besoffen, schrecklich in einer Art und Weise, was eigentlich ganz ehrlos ist, sich da bewegen und tun. Jesus hat für all die Dinge auch gelitten am Kreuz auf Golgatha, damit auch jeder Vergebung bekommen kann, wenn er den Herrn um Vergebung bittet, wenn er Buße tut, wenn er sich reinigen lässt von diesen Dingen. Das Kreuz, ein Hinrichtungsmittel, aber auch ein Pranger und dann natürlich auch ein Folterwerkzeug. Das römische Kreuz war ein gerader, senkrechter Pfahl, der im Boden festgemacht war. Und dann gab es den Querbalken. Der Querbalken, den musste der Verurteilte selbst tragen bis zum Kreuz. Das ist das, wenn in der Bibel steht, er nahm sein Kreuz und ging hin zur Hinrichtung. Und ich lese einmal aus Markus 15 hier zum Beginn. Markus 15 beschreibt uns das, wo Jesus für dich ans Kreuz gegangen ist. Und wir achten einmal darauf, wie viel hier von Spott und Schande auch die Rede ist. Markus 15 ab Vers 20. Und als sie Jesus verspottet hatten, zogen sie ihm das Purpurgewand aus. Er war ja eigentlich der König der Herrlichkeit, ja. Und hier auch der Königsmantel zum Spott nur umgehangen, wird ihm ausgezogen. Und zogen ihm seine Kleider an. Und sie führen ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Und sie zwingen einen Vorübergehenden, einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater Alexanders und Rufus, dass er sein Kreuz trage. Das Kreuz vom Herrn Jesus, diesen Querbalken. Und sie bringen ihn nach der Stätte Golgatha, was übersetzt ist Schädelstätte. Und sie gaben ihm mit Myrrhe vermischten Wein. Er aber nahm ihn nicht. Myrrhe war wie ein Betäubungsmittel, dass man nicht so viel Schmerzen kriegt. Das wäre jetzt heute vergleichbar, wenn man ihm angeboten hätte, eine starke Morphium-Tablette zu nehmen, ja, damit er nicht so starke Schmerzen hat während dieser Kreuzigung. Und das lehnte Herr Jesus ab. Wisst ihr, warum er das abgelehnt hat? Weil es oft Situationen im Leben gibt, wo Menschen sterben oder schwere Schmerzen haben und sie haben nicht die Möglichkeit, dass sie so ein Schmerzmittel bekommen zur Linderung. Und der Herr Jesus wollte den Kelch des Leids bis in die Tiefe austrinken, damit er jedem Menschen in jeder Situation helfen kann. Und als ihm also diese Myrrhe angeboten wird, lehnt er sie ab. Er lässt sie. Er nahm sie nicht. Er nahm den Wein mit Myrrhe vermischt nicht. Und sie kreuzigten ihn. Und sie verteilten seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde und sie kreuzigten ihn. Und die Aufschrift seiner Beschuldigung war oben geschrieben, der König der Juden. Und das war er doch und ist er in Ewigkeit, ja. Und das stand jetzt hier als Beschuldigung. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten, einen zu seiner Linken. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten, ha, wieder Lästerung, Schande. Der du den Tempel abbrichst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst, steige herab vom Kreuz. Wieder Spott. Ebenso spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten untereinander und sprachen: Andere hat dieser Jesus gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König Israels, haha, steige jetzt herab vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Auch die, die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn. Und in der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eloi, Eloi, lema sabachthani, was übersetzt ist: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und als einige der Dabeistehenden es hörten, sagten sie: Siehe, er ruft Elia, also den Propheten, dass er zu Hilfe kommt. Einer aber lief schnell, füllte einen Schwamm mit Essig, also eklig, schlecht schmeckend, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach: Halt, lass uns sehen, ob Elia kommt, ihn herabzunehmen. Diesen Essigschwamm hat Jesus genommen. Myrrhe mit Wein gemischt hat er abgelehnt. Den Essigschwamm hat er zugelassen, damit er selbst da noch helfen kann, wenn Menschen in Not sind. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied, und der Vorhang des Tempels, dieser Vorhang zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Als aber der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand und dabei stand, sah, dass er so verschied, sprach er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Es sahen aber auch Frauen von Weitem zu, unter ihnen auch Maria Magdalena und Maria Jakobus des Kleinen und Joses Mutter und Salome, die er aus Galiläa war, ihm nachfolgten und ihm dienten. Und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgekommen waren. Jesus hatte sein Leben gegeben am Kreuz auf Golgatha für uns. Da ist bezahlt worden für jede unserer Sünden, für jede Schuld, für jede Unterlassung. Ja. Allen Spott hat er auf sich genommen, alle Demütigung hat er auf sich genommen. Er hat wirklich ganz und gar für alles bezahlt, den Schuldschein bezahlt und zerrissen, der gegen uns war und gegen uns steht. 2. Korinther 5, 21 sagt: Jesus, der selbst keine Sünde ausübte, kannte, ihn hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und Galater 3, Vers 13 sagt: Jesus Christus hat uns losgekauft von dem gerechten Fluch des Gesetzes für die, die das Gesetz übertreten, indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Für uns, an unserer Stelle, hat er jeden Fluch getragen und bezahlt. Und dieser Kreuzestod samt Anprangerung, samt Spott, war so qualvoll und so schandebringend, dass ein römischer Bürger von vornherein nicht gekreuzigt werden durfte, egal was er getan hat. Weil die Römer haben gesagt, über einen römischen Bürger darf so eine Schande nicht kommen. So, so schwer und so, so schlimm und so, so verachtet in der Gesellschaft war dieser Tod. Deshalb Paulus später, als er zur Ehre Gottes das Evangelium verkündigt und die frohe Botschaft allen Menschen darbringt: Ihr könnt eure Sünden ablegen am Kreuz auf Golgatha, ihr könnt durch Jesus ewiges Leben bekommen. Er wird ja dann auch zum Tode verurteilt, weil er Gott allein die Ehre gibt und sagt: Gott ist mein Kaiser, Gott ist mein Herr, Jesus ist mein König, ihm allein diene ich. Er wird hingerichtet, aber weil er römischer Staatsbürger ist, wird er mit dem Schwert hingerichtet, darf er nicht gekreuzigt werden. Jesus aber ist den schwersten und tiefsten Tod gegangen, hat ihn auf sich genommen für uns. Und dieses Wort Kreuz hat jetzt in der Bibel noch eine zweite Bedeutung. Und das ist ein Begriff für alles Leiden in der Welt. Welches Leiden? Wenn man den Willen Gottes tut, und der Welt gefällt das nicht, dass man den Willen Gottes tut, und deswegen kriegt man Widerstand und deswegen kriegt man Druck und deswegen kriegt man Verachtung und deswegen kriegt man Ärger. Ja? Also wenn du dein ganz normales Leben führst und du bist auf Arbeit und du möchtest, dass ein Mensch gläubig wird und du sagst ihm, ich schätze dich sehr, aber lass uns doch nicht mehr so schlecht reden über die anderen. Das gefällt Gott nicht und das hilft auch niemand weiter. Und du hast jetzt so auf Gott hingewiesen und du bekommst deshalb Ärger, dass es Kreuz auf sich nehmen. Oder wenn du sagst, Jesus rettet, kommt zu Jesus, kommt mit in den Gottesdienst, ja? Lasst uns feiern zu Gottes Ehre. Jesus hat bezahlt mit seinem Blut am Kreuz. Leute, egal was wir so mit uns rumtragen, wo wir in der Nacht nicht schlafen können, wir können es alles Jesus hinbringen. Lasst uns Jesus suchen und zu ihm kommen, zu seinem Kreuz, ewiges Leben finden. Wenn du dafür verspottet wirst, das ist auch dein Kreuz auf dich nehmen. Das ist auch dein Kreuz auf sich nehmen. Also alles das, wo die Welt mit Widerstand reagiert, Menschen mit Widerstand reagieren, Schande auf dich bringen wollen, weil du für Jesus stehst, wo schlecht geredet wird über dich deswegen. Wenn so etwas vorkommen sollte, dann ist das auch das Kreuz auf sich nehmen. Jesus allein ist das Sündopfer für unsere Sünden gewesen am Kreuz, das Lamm Gottes. Wir geben ein Dankopfer zu Gottes Ehre, wie es Bruder Ulf wunderbar dargelegt hat, aus dem alten Bund heraus dargelegt in das Neue Testament hinein, wie Gott das gefällt, wenn unser Leben etwas ist zur Freude Gottes, ja, ein Hingabeopfer an Gott. Und die Bibel sagt in 2. Timotheus 3, Vers 12, alle, wirklich alle, niemand ist ausgenommen, die fromm leben möchten, also gottesfürchtig, also ihren Glauben auch im Alltag leben, die das tun wollen in Jesus Christus, die müssen alle Verfolgung leiden, steht hier. Alle. Und jetzt geht es ja vom Kreuz zur Herrlichkeit. Und jetzt kommt ein großes Geheimnis. Wenn wir in diesen Weg wirklich hineingehen, dann begegnen wir der Herrlichkeit Gottes. Wenn wir in Treue diesen Weg leben, dann naht sich Gott aus den himmlischen Regionen und legt seine Herrlichkeit auf unser Leben. Dafür möchte ich Beispiele geben. Ich beginne einmal mit einem Wort aus Lukas 9. Da war Jesus mit seinen Jüngern zusammen und Jesus sprach, wer mir folgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich, komme, folge mir nach. Also, nehmt diesen Widerstand auf euch, folgt mir nach, ja, sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Und er erklärt dann, wer das alte Leben behalten will, der wird das ewige Leben verlieren. Wer das neue Leben von Jesus annimmt, der wird auch das ewige Leben gewinnen. Wer sich seiner Worte schämt, dem wird sich auch der Menschensohn schämen. Und dann sagt er, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel, und dann sagt der Herr Jesus ein Wort, das schwer zu verstehen ist, aber hier ist etwas Geheimes, Wunderbares drin. Ich sage euch aber wahrlich, sagt Jesus, einige von denen, die hier stehen, werden den Tod nicht schmecken, bis sie das Königreich Gottes sehen. Bis sie das Königreich Gottes sehen. Und das geschieht dann gleich etwas später. Die Jünger sagen, ja, wir wollen unser Kreuz auf uns nehmen, wir wollen dir nachfolgen, wir gehen ganz eng mit dir, auch wenn wir etwas Ärger haben in dieser Welt, wenn uns da Widerstand entgegenkommt, wenn wir Feinde haben werden. Wir dienen dir und sie gehen mit Jesus und Jesus führt sie auf den Berg der Verklärung und sie begegnen der Herrlichkeit Gottes in strahlender, gleißender Herrlichkeit aus der unendlichen Welt heraus und Jesus wird vor ihren Augen verwandelt und sie begegnen diesem Reich Gottes schon hier auf der Erde. Und danach gehen sie gestärkt aus dieser Herrlichkeit runter in den Alltag und helfen den Menschen in dem Fall dann Dämonen auszutreiben, also zu kämpfen für den Herrn hier auf der Erde, dass sein Reich zeichenhaft sich ausbreitet, Menschen gerettet werden zu seiner Ehre. Und dieses vom Kreuz zur Herrlichkeit verherrlicht werden, sogar zum Teil schon hier auf der Erde, das ist etwas, was durch die Kirchengeschichte hindurch immer wieder passiert ist und wo viele Menschen auch gläubig geworden sind. Da gibt es Zeugnisse beispielsweise, dass im Römischen Reich in Verfolgungszeiten die Gläubigen in eine Arena geführt wurden und wilden Tieren vorgeworfen wurden. Und sie waren natürlich auch viele verzweifelt, dann haben sie sich eins gemacht, dann haben sie gebetet zu Gott und es ist etwas passiert. Und ihr müsst denken, diese Dinge sind ja oft bezeugt praktisch von den Feinden. Also nicht etwas, was man selber zur eigenen Ehre, sondern was Feinde bezeugt haben. Ja? Auf einmal wurden sie wie verwandelt, standen dort inmitten der Menge, die Buh rief und tötet sie und ähnliches, standen dort und begannen zu singen zu Gottes Ehre. Und die Menschen konnten wahrnehmen, wie sie verwandelt wurden von der Herrlichkeit Gottes und selbst im Sterben, im Gesang verherrlicht waren und in einer ganz besonderen und heiligen Art und Weise in die Ewigkeit gingen. Und es ist bezeugt, dass sich aus solchen Dingen heraus viele Menschen bekehrt haben. Ganz viele Menschen, weil sie gesehen haben, hier geschieht etwas. Da sind Menschen bereit, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und so ganz zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und auf einmal geschehen solche Einbrüche von der himmlischen Herrlichkeit in das Leben direkt hinein. Und wir sehen da etwas, das haben wir noch nie gesehen, das ist menschlich nicht erklärbar. Ihr erinnert euch an Stephanus. Stephanus, der hatte doch Liebe für jeden Menschen, zu jedem ist er hingegangen, hat gesagt, Jesus ist für dich gestorben, hat sein Leben für dich gegeben. Du schenk doch Jesus dein Leben. Kann ich dir das näher bringen? Ich möchte dir das erklären. Jesus lebt. Jesus ist auferstanden. Jesus liebt dich. Jesus möchte dein Leben gestalten, dich in seine Herrlichkeit einführen. Und bei einer solcher Verkündigung, wisst ihr, wird er gesteinigt in der Apostelgeschichte. Und er hatte klar das Wort Gottes verkündigt. Und was passiert? Er geht auf die Knie und die Leute sehen, er wird plötzlich verändert. Sein Gesicht sah aus, wie steht es in der Heiligen Schrift, wie das eines Engels. Und er sah den Himmel offen, Gott in seiner Herrlichkeit, da haben wir das wieder, und Jesus stehen zur Rechten Gottes. Und was betete er? Vater, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Ich befehle meinen Geist in deine Hände. Merkt ihr das? Vom Kreuz zur Herrlichkeit, da öffnete sich schon der Himmel vorausschauend und diese Herrlichkeit, die für die Überwinder da ist, kam schon auf die Erde. Ich habe hier ein anderes Beispiel. Da waren verschiedene Bewegungen von Gläubigen schon durch die Jahrhunderte hindurch. Ja? Und in der Bibelstunde können wir solche Dinge gern vertiefen. Und eine solche Bewegung waren die Katharer. Und da war eine Festung und die Inquisition kam. Die katholische Inquisition kam, um die Menschen zu töten und sie haben diese Burg erobert. Von den 400 Leuten in der Burg waren 200 so Gläubige. Dann haben sie zu denen gesagt, schwört dem ab, bekehrt euch zur katholischen Kirche, sagt, dass das Heil in der Taufe liegt, die wir als Priester euch geben. Und dann lassen wir euch frei. Und wisst ihr, was die gesagt haben? Die haben gesagt, eine solche Taufe nützt niemand etwas. Wer denn nicht das Kreuz auf sich nimmt und mit Jesus lebt und im Moment seines Todes, haben sie gesagt, nicht mit Jesus verbunden ist, der geht nimmermehr in die Herrlichkeit Gottes ein. Und dann haben sie gesagt, ja seid doch nicht so dumm, 200 Menschen. Seid doch nicht so dumm, ihr kommt jetzt hier alle auf den Scheiterhaufen. Und dann haben die gesagt, es ist nicht dumm, wir lassen uns nicht von der Herrlichkeit Gottes trennen. Dann sind diese 200 Leute im Glauben friedlich, es ist bezeugt von Leuten, die das beobachtet haben, auch von Leuten, die da diese Inquisition durchgeführt haben. Die haben oft gar nicht gewusst, was geschieht hier. Ja? Wir sollen da die, wer weiß, wie bösen Ketzer verfolgen und verbrennen die und bekämpfen die. Und auf einmal haben sie manchmal, nicht immer, manchmal solche Erlebnisse gehabt, da hat sich der Himmel geöffnet und die wurden vollkommen gesegnet. Ja? Und die sind so in die Herrlichkeit Gottes eingegangen. So in die Herrlichkeit Gottes eingegangen. Es sind alle 200 da verbrannt worden. Aber das Glaubenszeugnis war unauslöschlich. Wir lassen uns nicht von der Gegenwart Gottes trennen, haben sie gesagt. wunderbare Zeugnisse. Ich habe davon ausgelegt, Jesus nachfolgen um jeden Preis. In diesem neuen Ausgabe von Der schmale Weg möchte ich ein kleines Zitat bringen. Da ist ein Bruder in der verfolgten Welt heute. Es war in einem spärlich beleuchteten Raum, dessen Fenster durch Rollos verdunkelt waren. 20 Gemeindeleiter aus der Umgebung saßen mit geöffneten Bibeln in einem Kreis auf dem Boden. Manche hatten von der kilometerlangen Wanderung Schweiß auf der Stirn. Andere waren schmutzig von der Fahrt mit dem Rad durch staubige Dörfer hindurch. Das Treffen fand heimlich statt. Alle waren gezielt zu unterschiedlichen Zeiten angereist, um ja keine Aufmerksamkeit zu erregen. Sie lebten in einem asiatischen Land, in dem es verboten war, sich so zu versammeln. Sollten sie gefasst werden, würden sie womöglich ihren Besitz, ihre Arbeit, ihre Familien oder sogar ihr Leben verlieren. Ganz aktuell. Ich lauschte aufmerksam, als sie anfingen, vom Wirken Gottes in ihren Gemeinden zu berichten. Einer der Männer saß in der Ecke bei der Tür. Sein breites Kreuz, also er war ein starker Mann, qualifizierte ihn für seinen Job als unser Sicherheitsbeauftragter. Sobald ein Klopfen kam und so weiter, ging dieser Mann hin, kontrollierte das. Als auch er von seiner Gemeinde berichtete, kam das weiche Herz unter seiner rauen Schale zum Vorschein. Einige meiner Leute sind durch eine Sekte vom Glauben abgebracht worden. Die Sekte ist dafür bekannt, Gläubige zu entführen und an entlegenen Orten zu foltern. Während er über die Gefahren für seine Gemeindeglieder sprach, stiegen ihm Tränen in die Augen. Es tut so weh, sagte er, und ich brauche Gottes Gnade, um meine Gemeinde durch diese Angriffe hindurchzuführen. Wie kann ich gestärkt werden, um diesen Dienst zu tun? Dann sprach eine Frau auf der anderen Seite des Raumes. Einige der Geschwister aus meiner Gemeinde wurden neulich von Beamten aufgesucht. Man hat ihre Familien bedroht, ihnen gesagt, dass sie alles verlieren würden, wenn sie nicht aufhörten, sich zum Bibelstudium zu treffen. Ist schon verrückt, ne? Dort wird massiv versucht, dass die Leute nicht zum Bibelstudium gehen, aber die gehen. Und es gibt Gegenden der Welt, da wirbt man reichlich, dass Menschen zum Bibelstudium gehen, aber viele gehen nicht. Die Augen aller Anwesenden waren jetzt mit Tränen gefüllt. Die Anfeindungen, von denen die beiden berichtet hatten, waren keine Einzelfälle. Sie sahen einander an und sagten, wir müssen beten. Sofort gingen alle auf die Knie, ihre Gesichter auf den kalten Boden gedrückt und schrien von Herzen zu Gott. Ihre Gebete bestachen weniger durch hohe Theologie als mehr durch Anbetung und Bitten, die von Herzen kamen. O Gott, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst. O Gott, wir brauchen dich. Jesus, wir geben uns dir mit unserem ganzen Leben hin. Jesus, wir vertrauen auf dich. Während ein Leiter nach dem anderen betete, weinten sie hörbar. Nach etwa einer Stunde wurde es langsam still im Raum und wir erhoben uns vom Boden. Tief bewegt von dem, was ich soeben erlebt hatte, sah ich die Pfützen aus Tränen ringsumher. Und dann beschreibt er, wie die Gegenwart Gottes dort ist, wie Gott sich verherrlicht, wie die Herrlichkeit Gottes unter ihnen wirkt. Und er ist als ein veränderter Mensch nach Amerika zurückgekehrt und hat gesagt, gegen nichts in der Welt möchte ich diese Liebe und diese Nähe zu Gott und dieses Öffnen der Herrlichkeit Gottes für die Gläubigen jemals wieder verlieren. Herr, schenke uns, dass wir in diese Herrlichkeit hineingenommen werden. Und man kann das vollständig dann lesen, den Auszug, auch das Buch bestellen. Ich habe von einige dieser Hefte ausgelegt. Jesus Christus gibt uns hier einen Schlüssel zur Verherrlichung Gottes. Einen Schlüssel, wie wir in die Herrlichkeit eingehen. Und die, die so leben, und das können ja im Alltag ganz normale Gespräche sein. Ganz normales, ich mache die Sünde nicht mit. Ganz normales, ich sage, ich bin Christ, jawohl, ich gehöre zu Jesus. Werden hineingenommen in die Herrlichkeit Gottes. Vom Kreuz zur Herrlichkeit. Das Wort für Herrlichkeit und das Wort für Ehre ist in der Bibel fast das Gleiche. Das Wort für Herrlichkeit und das Wort für Ehre sind fast das Gleiche. Und wer Gott die Ehre gibt, den wird Gott ehren. Und wer sein Kreuz auf sich nimmt und Jesus nachfolgt, der wird in Gottes Herrlichkeit hineingenommen. Und am Ende werden sie dann auch in den Himmeln sein. Und deswegen in diesem Hebräerbrief, da steht doch von der Wolke der Zeugen. Das habt ihr bestimmt schon oft gelesen, die Wolke der Zeugen. Und diese Wolke ist die Herrlichkeitswolke Gottes. Das ist die Schechina Gottes. Das ist die Wolke, mit der Gott Israel geführt hat in der Wüste. Und alle diese Zeugen des Glaubens sind in der Herrlichkeit Gottes geborgen, vereint, miteinander verbunden. Und das möchte Gott uns heute schon schenken, dass das geschieht in unserem Leben. Und weil wir eine solche Wolke von Zeugen haben, darum lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er weltliche Freude haben könnte, die Schande nicht achtete, das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe. Amen. Amen. Wollen wir aufstehen und ihn anbeten. Ja, Herr, und du öffnest deine herrliche Himmlichkeit für alle, die dir von Herzen dienen, die ihr Kreuz auf sich nehmen und für dich im Alltag da sind. Herr, wir danken dir und wir bitten dich, wir haben gesungen, Herr, im Glanz deiner Majestät, im Glanz deiner Herrlichkeit, Herr, stehen wir vor dir und singen dir Lieder. Vor deinem Thron, lieber Herr, beten wir an und wir bitten dich, öffne den Himmel, schenke uns Gnade, Herr, Erfüllung mit deinem guten Heiligen Geist, Reinigung in deinem kostbaren heiligen Blut, Stärkung für jeden Schritt im Alltag. Und Herr, du hast mit deinem Leiden wahrlich auch für alle Krankheit bezahlt. Rühre du, lieber Herr, Kranke an. Führe sie deine Wege, stärke sie, heile sie, lieber Herr, und gebrauche uns zu deiner Ehre. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.